Willkommen beim Report-Podcast. Mein Name ist Susanne Schnabel. Die Impfpflicht kommt fix, sagt der Gesundheitsminister. Die Verhandlungen laufen. Aber ist es damit auch getan? Erhöht sich durch die Ankündigung einer Corona-Impfpflicht ab Februar die Bereitschaft, sich bis dahin doch impfen zu lassen? Oder wird die Ablehnung dadurch noch größer? Was könnte, was sollte die Regierung unternehmen, um die Impfquote bis dahin zu erhöhen? Über all diese Fragen spreche ich mit Geri Feudig, Bundesrettungskommandant des Roten Kreuzes, das bis Sommer ja für die Impfkampagne verantwortlich war. Herr Feudig, es gibt nach wie vor viele, viele Fragen zur Impfung. Daher lassen Sie mich bitte mit einer aktuellen anfangen. Derzeit sorgt die neue Virusvariante Omikron für viele Fragen. Leider gibt es noch nicht wissenschaftlich fundierte Antworten, nämlich ob der Impfschutz auch hält. Was sagen Sie jetzt Menschen, die sagen, ich warte lieber noch ein bisschen und lasse mich jetzt nicht impfen oder auffrischen, weil möglicherweise müsste ja der Impfstoff angepasst werden?
Ich sage Ihnen das, was ich von den Expertinnen und Experten, denen ich vertraue, gehört habe, nämlich, dass es auch eine logische Erklärung ist. Wir kämpfen derzeit gegen die Delta-Variante in unserem Land und gegen diese Delta-Variante hilft der vorhandene Impfstoff ganz sicher und sehr gut. Daher, es macht jetzt keinen Sinn, auf einen Impfstoff zu warten, der womöglich im April oder im Mai dann verfügbar sein wird, weil wenn man bis dahin geschützt sein will, und das ist ein guter Tipp, dann soll man mit dem vorhandenen Impfstoff sich auch entsprechend impfen lassen. Das heißt, entweder zum ersten Mal impfen lassen oder natürlich auch auffrischen.
Impfen, auffrischen ist Ihr Appell. Diese Appelle sind aber alle auch von der Politik nicht wirklich angekommen, wo sie hingehören, nämlich dass die Impfquote genügend in die Höhe schnellt. Daher, der Gesundheitsminister hat es heute gesagt, jetzt kommt fix die Impfpflicht. Ist das auch für Sie als Pandemie-Manager, Sie waren ja auch mit der Impfkampagne bis Sommer, bis dann das Bundeskanzleramt übernommen hat, betraut, der richtige Weg?
Ja, die Impfpflicht ist ein Weg, um ein mögliches Ziel zu erreichen. Es muss aber verbunden sein mit einer Reihe von Maßnahmen, damit sie sinnvoll ist. Nämlich auf der einen Seite die Überwachung, aber auf der anderen Seite vor allem muss man den Menschen erklären, warum gibt es diese Impfpflicht? Warum brauchen wir denn eine hohe Impfquote? Wir müssen 7,5 Millionen Menschen in Österreich geimpft haben etwa, damit wir gut geschützt sind und damit die anderen Maßnahmen, die Hygienemaßnahmen, die Maßnahmen in den Krankenhäusern, in den Therapien gut greifen können und es nicht wieder zu einer krisenhaften Situation kommt, wie dieser, in der wir uns gerade befinden. Und 7,5 Millionen Menschen, das sind sehr viele, sind aber sehr viele auch schon geimpft. Das heißt, es fehlt noch 1 Million, 1,5 Millionen und diese Menschen muss man überzeugen. Wir haben es im Beitrag gerade gehört, im Dialog sein mit ihnen, ihnen vor allem zuhören, nachzufragen, welche sind denn die konkreten Ängste, Sorgen oder Befürchtungen, um dann im Dialog sie am besten zu entkräften zu können.
Das ist bekannt eigentlich, aber wir wissen jetzt aus dieser Erfahrung, mit Aufklärung, mit Überzeugung hat es die letzten Monate nicht funktioniert, beziehungsweise wurde wahrscheinlich auch zu wenig aufgeklärt und zu wenig überzeugt. Ist daher auch für Sie, wie die Verfassungsministerin heute gesagt hat, die Impfpflicht, die eigentlich niemand wollte, alternativlos?
Ob sie alternativlos ist, weiß ich nicht. Ich glaube nach wie vor, dass man sich sehr bemühen kann, diese Aufklärung noch zu verbessern, dass man, und das ist jetzt keine Aufgabe der Regierenden alleine, sondern das ist unsere aller Aufgabe. Das ist ihre Aufgabe als Medium, das ist unsere Aufgabe im Dialog mit Freundinnen, mit Arbeitskollegen, mit Familienmitgliedern. Also das ist eine Aufgabe von uns allen, diese Sorgen, diese Ängste ernst zu nehmen und aufzuklären und die Menschen dazu zu bringen, sich freiwillig impfen zu lassen. Weil, eines muss man schon sagen, nur weil etwas Gesetz ist, bedeutet das ja nicht automatisch, dass es umgesetzt wird. Ich selbst wohne in einer 30er-Zone, da fährt kaum jemand 30. Das heißt, da gehört dazu, dass man in diesem Fall halt Verkehrssicherheit in den Fokus stellt. In diesem Fall müssen wir den Menschen sagen, ihr seid nur dann gut geschützt vor dieser Erkrankung, vor dem schweren und kritischen Verlauf, wenn ihr geimpft seid.
Heißt es im Umkehrschluss, um das zu übersetzen, dass selbst die geplante Verwaltungsstrafe, falls jemand dieser Impfpflicht nicht nachkommt, Ihrer Meinung nach wirkungslos ist, dass sich dann jemand, der wirklich überzeugt davon ist, sich nicht impfen lassen zu wollen, das auch nicht machen wird?
Ja, wie immer im Leben ist das auch nicht schwarz-weiß oder 1 oder 0. Es wird von den 30% Menschen, die in unserem Land noch nicht geimpft sind, wird sicher welche geben, wo das wirkt. Und das haben wir auch im Beitrag gehört. Es wird sicher für manche ein gesichtswahrender Ausweg zu sein. Ich wollte mich eigentlich nicht impfen lassen, aber ich will schon den Gesetzen Genüge tun. Aber für einen Teil der Menschen, nämlich für die, die sich jetzt schon sehr, sehr lange damit beschäftigen und in vielen, vielen Diskussionen schon sehr weit eingegraben haben in ihrer Meinung, wird der Druck alleine nicht reichen. Da braucht es einen anderen Ausweg, da braucht es eine helfende Hand, um aus diesem Graben wieder rauszukommen.
Braucht es auch andere Anreize? Vielfach diskutiert werden nach wie vor Prämien, also Geld fürs Impfen?
Ja, das weiß ich auch nicht, ob das klug ist. Es gibt derzeit einige Lotterien. Das ist sicher eine gute Möglichkeit, hier sozusagen auch spielerisch und sozusagen mit Anreizen das Thema Impfen wieder attraktiver zu machen und auch für Menschen, die da empfänglich sind, entsprechende Anreize zu setzen. Also ich glaube, es sind Geldprämien jedenfalls besser als Strafen, die angedroht werden, weil das motiviert ja natürlich mehr. Ob das alleine das Mittel ist, wage ich aber auch zu bezweifeln.
Andere Länder wie Portugal, da hat es sehr gut mit der Impfquote geklappt. Die haben auf Impftermine gesetzt. Das soll jetzt ab Dezember, später aber doch folgen. Jeder Ungeimpfte bekommt einen konkreten Termin. Ist das auch eine Lösung?
Das ist ein Beitrag zur Lösung. Das sagen wir schon recht lange. Wir wissen das aus anderen Ländern. Das ist das stärkste Instrument, das wir haben, wenn wir jemanden ansprechen, nämlich gezielt ansprechen und sagen, für dich ist eine Schutzimpfung reserviert. Und bitte komm zu diesem Termin dorthin. Wenn du nicht kannst, ruf bitte wo an und ändere den Termin. Aber das ist deine Schutzimpfung, die ist für dich reserviert und das bietet dir in Zukunft Schutz.
Herr Feutig, jetzt sitzen wir ja derzeit im Lockdown, weil das eben mit dem Rausimpfen aus der Pandemie so wie erhofft nicht funktioniert. Das haben wir gerade besprochen, viele Gründe. Sie haben einen Langfristplan entwickelt und nur mal kurzfristig jetzt gefragt. Heute wurde im Hauptausschuss der Lockdown bis 11. Dezember verlängert. Wir kennen jetzt einen ersten Trend, also die Infektionszahlen, die sinken leicht, heute bei 8.000, aber die Spitäler sind voll, die Intensivstationen am Limit. Ist es realistisch, am 11. aufzusperren?
Es ist realistisch, dann aufzusperren, wenn die Situation sich in den Krankenhäusern entspannt hat, wenn dieser Reproduktionsfaktor, dieser R-Wert deutlich unter 1 ist, derzeit ist er bei 1,01. So unangenehm diese Situation ist, so sehr uns die Decke am Kopf fällt, so sehr wir Kontakte, persönliche Kontakte vermissen, so sehr wir unter wirtschaftlich, psychosozial leiden unter dieser Situation, so wichtig ist es aber, die Infektionslage in den Griff zu bekommen, weil sonst viele Menschen sterben oder schwer erkranken, die eigentlich nicht sterben müssten und deren Leben wir dadurch retten können.
Jetzt hat die Virologin Dorothee von Laar gestern in der ZIP 2 gesagt, dieses Ziel, das hat die Politik eigentlich, die Regierung noch nicht vorgegeben, müsste die 7-Tage-Inzidenz, derzeit ist sie bei knapp 900, auf 200 senken. Der Statistiker Erich Neuwirth hat nachgerechnet, das würden, wenn überhaupt, nur zwei Bundesländer, Wien und Burgenland, schaffen. Wenn es danach auch wieder eine Entspannung gibt und möglicherweise eine schrittweise Öffnung, Ihr Langfristkonzept, was muss denn passieren, dass wir nicht nach Weihnachten wieder im Lockdown sitzen, die Intensivstationen voll sind, weil das mit der Impfquote bis dahin vermutlich nicht so schnell klappen wird?
Ja, wir sind jetzt in den letzten 20 Monaten schon viel gescheiter, was die Bekämpfung dieses Virus betrifft. Das heißt, wir kennen die Systeme wie Contact Tracing, wie Testen, wie Isolieren, wie Impfen, die Hygienemaßnahmen, FFP2-Masken in Innenräumen zu tragen, wenn man nicht alleine ist und nicht mit Haushaltsmitteln.
Was aber, darf ich kurz einwenden, ja? Wenn Sie eben vom Contact Tracing, vom flächendeckenden PCR-Testen sprechen, eben nicht funktioniert in den Bundesländern. Das funktioniert ja nur vereinzelt und nicht flächendeckend.
Ja, deshalb muss man dieses Systeme jetzt robust und skalierbar gestalten.
Das nach 20 Monaten?
Ja, auch nach 20 Monaten ist es noch nicht zu spät, weil wir werden auch einen Herbst-Winter 22 erleben, wo wir diese Systeme wieder brauchen und wir werden sie robust und skalierbar brauchen. Aber das Wichtigste, was jeder von uns machen kann, ist, sich noch einmal zu vergegenwärtigen, die Basics. Die Basics sind, das ist ein gefährliches Virus, es wird von Mensch zu Mensch übertragen. Wenn ich jetzt keine Kontakte mit anderen Menschen habe, kann ich das Virus auch nicht übertragen. Wenn ich Kontakte mit anderen Menschen habe, die ich ja brauche, als als Mensch, um leben zu können, dann möglichst unter geschützten Bedingungen, das heißt mit FFP2-Maske, vorher Hände gewaschen, am besten getestet und geimpft. Dann können unsere sozialen Kontakte wieder stattfinden. Und wenn ich mir das immer wieder vergegenwärtige, diese Basics, dann werden wir als Gesellschaft mit diesen Kontaktbeschränkungen und den Hygienemaßnahmen auch durch diesen Winter und durch das Frühling kommen.
Sie appellieren als Pandemie-Manager, Herr Freudig, hier an die Eigenverantwortung. Muss man nicht nach 20 Monaten auch, oder müssen wir uns nicht alle eingestehen, dass mit der Eigenverantwortung hat bis dato nicht geklappt?
Ja, das können wir uns eingestehen, aber das heißt nicht, dass wir aufgeben müssen. Wir können auch sagen, es haben viele Dinge nicht geklappt in dem Pandemie-Management der letzten Monate. Das heißt aber, dadurch werden die nächsten Monate nicht besser, wenn wir die Fehler der Vergangenheit suchen, sondern wir müssen sie jetzt einfach besser machen. Wir müssen jetzt nämlich auf allen Bereichen. Die Verwaltung muss sozusagen für diese robusten und skalierbaren Systeme sorgen. Die Politik muss für eine gute, klare Krisenkommunikation, die motivierend und nicht teilend oder Gräben aufreißend ist. Und wir alle müssen unseren Beitrag leisten, damit wir nicht krank werden und damit wir andere Menschen nicht anstecken.
Zum Schluss noch Stichwort Kommunikation. Lassen Sie uns über Lösungen sprechen in Ländern wie Portugal oder auch wenn wir nach Italien schauen. Überall dort, wo das sehr gut funktioniert, gibt es einen Pandemie-Sonderbeauftragten. Meistens sind das ranghohe Militärs. Bräuchte es endlich auch in Österreich so jemanden?
Ja, wir haben so jemanden. Das ist der Gesundheitsminister, der Pandemie-Manager Nummer 1 in diesem Land ist. Und ich glaube nicht, dass das helfen würde, jetzt einen anderen Pandemie-Manager zu ernennen, der dann erst recht die Politik, die Regierenden und auch die Bevölkerung überzeugen muss, das Richtige zu tun. Ich glaube, die Konzepte liegen alle auf dem Tisch. Man muss sie einfach umsetzen und die Arbeit, die Energie und auch das Geld, das das kostet, investieren, damit man diese Konzepte umsetzt, damit wir besser durch den Winter und durchs Frühjahr kommen und damit wir nächstes Jahr nicht das gleiche Desaster erleben wie heuer.
Daher abschließend die Frage, Herr Freudig, wenn Sie Vertrauen haben vor einen Gesundheitsminister und die Krisenbewältigung haben, Sie haben ja selbst als Bundesrettungskommandant des Roten Kreuzes manchmal auch Ihren Frust mit der Politik erlebt. Wir erinnern uns an die Corona-App oder an die Impfkampagne, die dann wieder ins Bundeskanzleramt zurückgeholt wurde und nicht wirklich im Sommer vonstatten ging, muss man sagen. Kann die Politik überhaupt Pandemie-Management?
Ja, ich gehe davon aus, dass sie es kann. In anderen Ländern kann sie es auch. Ich bin auch überzeugt davon, dass es in Österreich funktioniert. Da ist das Wichtigste, dass man sich auf gemeinsame Ziele einigt. Und derzeit sehe ich diese Ziele nicht. Und daher sehe ich auch nicht, wie man Strategien zur Zielerreichung gut bewerten kann, auch politisch bewerten kann. Und diese Ziele müssen aus meiner Sicht oder aus Sicht des Roten Kreuzes natürlich lauten, Leben zu retten, gesunde Lebensjahre zu erhalten, das Gesundheitssystem zu schützen, aber natürlich auch die Wirtschaft zu schützen, weil ein gutes Gesundheitssystem und die Wirtschaft sind keine Gegensätze. Und schließlich, weil es uns jetzt mittlerweile in allen recht schlecht geht, weil wir müde sind, frustriert sind, weil uns der Decke am Kopf fällt, auch in psychosozialer Hinsicht, gibt es viele Konzepte, die umzusetzen sind und das muss sich auch in den Zielen entsprechend wiederfinden.
Appellieren Sie an die Regierung, Herr Freudig, ich sage danke für Ihren Besuch.
Gerne.